Halleluja. Gott ist gut. Amen. Vor 2 Wochen hatten wir die Taufe gehabt. Und bei der Taufe, da hatte ich davon gesprochen, dass es ja so 2 Gruppen von Menschen gibt, die Gott noch nicht kennen. Das sind die einen, die zwar erkennen, da ist eine Not, sie brauchen einen Retter, die aber sagen, das schaffe ich selber. Ich brauche Jesus da nicht dazu. Und dann gibt es die Zweiten, die noch nicht mal erkennen, dass es überhaupt eine Not gibt. Die sagen, ich brauche keinen Retter, weil es ist ja keine Not, aus der ich gerettet werden müsste. Und da hatte ich als Beispiel die Titanic genommen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, bei der Titanic, da war es ja so, dass 1 Stunde, nachdem die Titanic den Eisberg gerammt hatte, noch lustige Musik gespielt wurde, noch getanzt wurde und die Menschen praktisch genötigt werden mussten, doch in Rettungsboote zu steigen. Und die ersten Rettungsboote, die waren teilweise nur mit 12 Leuten gefüllt. Ja? Also und 65, 70 passten rein und die sind mit 12 Leuten davon geschippert. Und die Leute wollten nicht rein, weil sie meinten, auf dem unsinkbaren Schiff der Titanic wären sie doch viel sicherer als auf so einem Rettungsboot. Ich möchte die Geschichte der Titanic nochmal aufgreifen und über 3 Menschentypen sprechen, die man anhand der 3 Kapitäne, die da in dem Ganzen eine Rolle spielten, so grob zumindest zuordnen kann. Das erste war der Kapitän Smith, der die Titanic unter sich hatte. Das war der Chef auf der Titanic. Und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, das war ein Ausspruch von ihm, der durch die Presse ging damals. Der lautete nämlich, selbst Gott könnte dieses Schiff nicht versenken. Für mich steht dieser Typ Mensch für den Menschen, der fern ist von Gott, der sich selbst als Gott sieht und der Gott nicht als Gott anerkennt. Das ist der unerrettete Mensch. Jetzt spielten in der ganzen Geschichte noch 2 andere Schiffe eine entscheidende Rolle. Ich habe euch da mal so ein Bild mitgebracht, da kann man das sehen. Das ist nämlich in der Nähe der Titanic etwas oberhalb die Kalifornien. Die Kalifornien war ein Schiff, das ungefähr so 19 Seemeilen entfernt sich befand, zu dem Zeitpunkt, als das Unglück passierte. Und ein 2. Schiff spielt noch eine Rolle, das ist rechts unten, die Carpathia. Das war ein Schiff, das war 3-mal so weit entfernt, knappe 60 Seemeilen weg. Und die 2 Kapitäne dieser Schiffe, die stehen auch jeweils für einen Typus. Der Kapitän Stanley Lord, der befehligte das Schiff Kalifornien. Das war das, was nahe dran war, so knappe 20 Seemeilen weg. Das war ein gedienter Kapitän, der wohl schon so seine Erfahrungen gesammelt hatte im Leben und der wohl eher vorsichtig oder zurückhaltend war. Der war nämlich in eben dieser Region ja auch unterwegs mit seinem Schiff und als es Abend wurde und dunkel und einer seiner Offiziere da einen ersten Eisberg gesichtet hat, da ließ er sofort die Geschwindigkeit drosseln. Und als sie entdeckten, da gibt es noch einen weiteren Eisberg, hat er sein Schiff anhalten lassen und sagte, stopp, wir fahren nicht weiter, das ist zu gefährlich. So haben sie da also angehalten und weil sie ja nicht weitergefahren sind, haben sie noch einen Funkspruch abgesetzt, nämlich, dass hier Eisberge in dieser Region sind. Der Funkspruch wurde von der Titanic auch empfangen, stand dann dort im Logbuch, 19.30 Uhr, die Warnung sozusagen von der Kalifornien, es gibt Eisberge hier. Der Kapitän der Titanic hat ja daraufhin nicht irgendwie reagiert und gesagt, wir machen langsamer oder so, sondern er hat mit voller Kraft weiterfahren lassen. Der Kapitän Lord, der hat gesagt, jetzt können wir eh nichts tun, jetzt gehen wir schlafen. Und er ging dann zu Bett. Sein Funker, der hat ja dann auch nichts mehr zu tun gehabt, der ging auch zu Bett. Und draußen auf der Kommandobrücke standen ein paar Offiziere wohl, die guckten halt so dann in die Nacht hinaus, was sich da so tut. Und die sahen nun ein Schiff, das da hinten eben am Horizont entlang gefahren kam und relativ plötzlich dann stoppte. Das war die Titanic. Und dann dachten die sich, warum stoppt es jetzt plötzlich? Ach, die machen das bestimmt wie wir. Die haben auch Eisberge gesehen und haben einfach angehalten. Nach einiger Zeit haben sie dann festgestellt, dass da so ein paar Raketen abgeschossen wurden von diesem Schiff. Jetzt war es so, dass die Titanic, das war so einer der Fehler, deren Notraketen, die entsprachen nicht dem damaligen Stand. Die hätten eine bestimmte Höhe erreichen müssen als Notraketen und die hatten praktisch kleinere Notraketen, die flogen nicht so hoch. Und so standen die da und überlegten, was machen die da? Vielleicht ein Feuerwerk. Dann haben auf der Titanic unglücklicherweise auch diejenigen, die die Raketen abgeschossen haben, nicht ein bestimmtes Intervall eingehalten, das es unter Schiffsleuten wohl gibt. Es muss in bestimmten Zeitabständen immer eine Rakete geschossen werden, dass das als Notsignal gilt. Das haben die auf der Titanic nicht gemacht. Und so standen die da und haben das gesehen und haben sich gedacht, ja, Feuerwerk. Oder dann war noch die Überlegung, vielleicht wollen sie irgendein Begleitboot was signalisieren, was da in der Nähe ist. Es war zwar keins zu sehen, aber vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit. Und so standen sie da und sahen das und kamen überhaupt nicht auf die Idee, dass das eine Notsituation sein konnte. Darum kam auch keiner auf die Idee, möglicherweise mal den Funker zu wecken, dass der mal an sein Funkgerät geht und mal hört, ob da irgendwas gefunkt wird. Oder gar den Kapitän zu wecken und zu sagen, hier, wir sollten mal gucken, was ist da los? Der Captain Lord war also eher ein zurückhaltender, vorsichtiger, auf menschliche Sicherheit bedachter Mensch. Auf der Carpathia, da war Kapitän ein Mann namens Arthur Henry Rostron. Der galt als ein Kapitän, auch erfahren, ein Mann, der schnelle und gute Entscheidungen treffen konnte. Das war so sein Ruf. Und es war, so habe ich nachgelesen, er war bekannt als ein Mann, der betete. Er war gottesfürchtig. Jetzt hat der Funker auf der Carpathia das Notsignal empfangen der Titanic, dass da ein Unglück passiert ist und dass das Schiff zu sinken droht. Daraufhin stürmte der Funker in die Kabine des Kapitäns, der auch schlief, weckte ihn und sagte ihm das. Daraufhin sagte der, okay, wir haben einen etwas anderen Kurs, sofort vom Kurs abweichen, volle Kraft voraus, wir fahren an diese Stelle. Jetzt wusste er natürlich, dass das auch mit Gefahren verbunden war. Und so hat er auf seinem Schiff in der Zeit, in der sie dorthin fuhren, Posten aufgestellt, die rechts und links vorne auf dem Schiff standen, oben auf der Brücke, irgendwie noch an den Seiten, die Ausschau halten sollten nach Eisbergen. Er organisierte, dass alle Ärzte, die an Bord waren, geweckt wurden und verteilte sie auf die verschiedenen Decks. Er ließ alle Gateways öffnen, er ließ draußen schon mal Seile anbringen und Zugvorrichtungen, dass wenn sie dort ankommen würden, sie schnell die Leute irgendwie aufnehmen konnten. Er organisierte, dass seine Passagiere mithalfen, Kaffee zu kochen, Suppe zu kochen, und er rief dazu auf, Kabinen für die möglichen Überlebenden, die sie dort finden, frei zu machen. Er wies alle seine Offiziere an, ihre Kabinen zu räumen, damit sie dort diese Personen aufnehmen konnten. Und dann berichtet der erste Offizier, wie er mitbekommen hat, wie der Kapitän eben alles organisiert hat. Und er selbst stand dann oben auf der Brücke des Schiffs. Und dann sagte der erste Offizier, und dann ergriff er die für ihn wichtigste Maßnahme. Dann betete er. Und so sah der erste Offizier seinen Kapitän oben stehen und beten. Und sie fuhren ungefähr 2 Stunden und mussten 5-mal Eisbergen ausweichen und sie umschiffen. Als sie dort angekommen waren, nahmen sie alle Überlebenden, die sie da noch fanden, also aus den Booten, alle, die im Wasser waren, waren erfroren, aus den Booten auf. Und sie versorgten sie eben, und es wurde berichtet, dass dieser Einsatz, den der Kapitän und seine Mannschaft zeigten, auf das ganze Schiff ausstrahlten. Selbst die Passagiere der ersten Klasse, die machten alle ihre Kabinen frei und beteiligten sich daran, mitzuhelfen, Kaffee zu kochen, Suppe auszuschenken, sich um Verwundete zu kümmern und so weiter. Menschen, die auf diesem Schiff waren, berichteten davon, dass ein ungewöhnlicher Friede auf diesem ganzen Schiff lag. Als es hell wurde, waren sie noch mehr erstaunt. Sie sahen nämlich um sich herum Eisberge, soweit das Auge reichte. Und alle fragten sich, wie sind wir heute Nacht da durchgekommen, ohne einen Eisberg zu rammen? Und der Kapitän wusste die Antwort. Der Kapitän Rostron, der steht für einen Mann, der handelnd und entschlossen war, der Gott vertraute und der die Not, die offensichtlich vor ihm lag, direkt anging. Ich will die 2 Kapitäne mal so ganz grob als Typus hinstellen. Für Menschen, die Jesus Christus kennen, für Christen. Und die einen, die wissen auch um die Not, aber irgendwie kommen sie nicht in die Puschen. Irgendwie kommen sie nicht dazu, zu handeln und zu agieren. Und die anderen, die sehen die Not, und die lassen sich von Gott gebrauchen, um dieser Not zu begegnen. Wie lebt man ein solch mutiges, handelndes und vielleicht auch furchtloses, fruchtbringendes Leben? Wir haben vorhin gesungen, kein Sklave der Angst zu sein. Und für mich gehört das dazu, kein Sklave der Angst zu sein. Der Kapitän Rostron, der da mit voller Fahrt durch dieses Eisfeld gefahren ist, der hat sich Gott anvertraut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er seine Ängste und Bedenken in seinen Gebeten Gott gebracht hat. Herr, führe und leite du uns da jetzt durch. Das liegt nicht in meiner Hand. Ganz anders als der Kapitän der Titanic, der gehört hat, da ist eine Warnung, und der gesagt hat, volle Kraft, einfach durch, aber aus einer anderen Motivation heraus. Ich habe ein Schiff, das kann nicht mal Gott versenken. Was soll mir da ein Eisberg schon tun? Ein in Gott gegründetes Leben. Wenn ich daran denke, dann fällt mir da ein Psalm ein. Das ist der Psalm 23. Der Psalm 23, der wird uns die kommende Woche auf unserer Gemeindefreizeit auch begleiten. Und wenn man sich diesen Psalm anschaut, dann ist es wie ein Leitfaden. Und ich möchte das heute nur mal so ein bisschen anreißen oder anteasern, sagt man so auf Neudeutsch. Wir gucken uns nicht den ganzen Psalm an, aber ich möchte mit euch mal da in den Anfang hineinschauen. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Als erstes impliziert es ja mal, wenn der Herr mein Hirte ist, dass ich irgendwie ein Schaf bin. Wer ist gerne ein Schaf? Schaf wird immer mit dumm assoziiert. Auch nicht so ganz zu Unrecht, weil Schafe tatsächlich nicht in der Lage sind, zum Beispiel sich eigene Weideplätze zu erschließen. Also die werden auf eine Weide geführt, dann finden die das toll und dann grasen die da. Ja, aber die würden jetzt nicht von sich aus sagen, okay, da ist abgegrast, jetzt gehen wir mal los und suchen uns eine neue Weidefläche. Schafe sind tatsächlich angewiesen auf einen, der sie führt und leitet. Das ist der Hirte. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich mich jemandem anvertraue und lasse mich leiten, werde ich vielleicht verleitet? Werde ich in die Irre geführt? Sich jemandem anzuvertrauen, hat immer etwas mit Vertrauen zu tun. Ganz praktisch ist mir da etwas im Kopf. Ich weiß noch, vor einiger Zeit, da kannte ich mal ein Ehepaar und bei diesem Ehepaar, da hatten beide einen Führerschein. Die Frau fuhr immer. Und irgendwann haben wir sie mal gefragt, warum fährst du eigentlich immer, warum fährt denn nicht dein Mann auch mal? Nee. Also da habe ich kein Vertrauen. Also wenn ich das Steuer nicht in der Hand habe, nee, das mag ich nicht. Und sie fuhr auch sehr ungern bei jemand anderem mit. Am liebsten fuhr sie selbst und hatte selbst das Steuer in der Hand. Wenn ich etwas aus der Hand gebe, dann hat das was mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich einem Hirten folgen will, dann hat es damit zu tun, dass ich ihm vertraue. Und jetzt heißt es hier ja, hier ist ja der Hirte auch genannt. Der Herr ist Hirte. Wer ist jetzt der Herr? Wir haben am Anfang ein Lied gehört, da ging es um den König, König Jesus. Und ich möchte euch gedanklich da mal mit hineinnehmen, dass Jesus König ist. Und nicht irgendein König. Er ist der König, lesen wir, aller Könige. Jetzt haben wir in der heutigen Zeit ja nicht mehr viel mit Königen zu tun. Wir haben mit der Frau Merkel zu tun oder einem Herrn Trump oder Putin oder wem auch immer. Da ist natürlich auch toll geschmückt und so. Aber ich habe da beim König immer so dieses Bild vor Augen von einem wirklichen Thronsaal mit einem Thron, wo der König drauf sitzt, majestätisch und würdevoll. Und für mich ist dieser König auch immer einer, der weise ist, der gute und gerechte Entscheidungen trifft. Kann ich aus meiner Sicht jetzt nicht von allen Politikern sagen, aber ein König, so stelle ich mir den vor. Und der König aller Könige ist unser Herr Jesus Christus. Er sitzt auf seinem Thron in Herrlichkeit. Er richtet nicht über ein kleines Land, auch nicht über ein großes Land. Er richtet über die ganze Erde. Über alle Menschen, die je gelebt haben, die jetzt leben und die leben werden. Er ist losgelöst von alledem. Und ich möchte euch da in einem Videoclip einmal mit hineinnehmen. Wer ist der Herr?
Er ist der König, König der Juden, König der Völker, König der Gerechtigkeit, König der Zeitalter, König des Himmels und König der Herrlichkeit, König der Könige und Herr der Herren. Kennst du ihn? David sagte: Die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes und der Himmel ruft die Werke seiner Hände aus. Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenze gibt, seine grenzenlose Liebe auszudrücken. Kein noch so weitreichendes Teleskop kann die Küsten seiner uferlosen Versorgung sichtbar machen. Keine Mauer kann ihn davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist immerwährend stark, völlig ehrlich, ewig beständig, unsterblich gnadenvoll, absolut mächtig, unparteiisch gnädig. Das ist mein König. Er ist Gottes Sohn, der Retter der Sünder. Er ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig, er ist einzigartig, er ist ohnegleichen, noch nie dagewesen. Er ist der Höchste. Er ist herausragend. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der all unseren Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist mein König. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist da für die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und reinigt Aussätzige. Er vergibt Sünden und erlässt Schuld. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Sorgfältigen. Er schmückt die Sanftmütigen. Kennst du ihn? Mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle aller Weisheit, die Tür zur Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene des Rechts, der Königsweg der Gerechtigkeit, das Tor zur Herrlichkeit. Er ist der Herr der Mächtigen, der Anführer der Eroberer, das Haupt der Helden, der Siegesheld, der Überwinder, der Herrscher der Herrscher, Prinz der Prinzen, König der Könige, Herr der Herren. Das ist unser König. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißungen gewiss, sein Licht ist ohnegleichen. Seine Güte ohne Grenzen, seine Gnade währt für immer, seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus, seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich wollte, ich könnte ihn dir beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar und unwiderstehlich. Das ist mein König. Die Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben und du kannst ihn nicht abschütteln. Du kannst ihn nicht überleben, aber du kannst auch nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht abhalten. Aber sie konnten ihn auch nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Die Zeugen gegen ihn konnten nicht übereinstimmen. Herodes konnte ihn nicht umbringen. Der Tod konnte ihn nicht fertig machen. Kennst du ihn? Er war schon immer und er wird immer sein. Er hatte keinen Vorgänger und hat niemanden, der nach ihm kommt. Da war keiner vor ihm und es wird keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren und er wird nicht zurücktreten. Das ist mein König.
das ist mein König. Das ist derjenige, der sagt, und ich möchte dein Hirte sein. Folgst du mir? Und wenn wir ihm nachfolgen, dann geht es im Psalm weiter, mir wird nichts mangeln. Dieser König, der kann für all das sorgen, was ich brauche und nötig habe. Kennst du ihn? Hieß es da, gerade in dem Videoclip. Mir wird nichts mangeln. Wir lesen in der Bibel Matthäus 9, Vers 36, dass Jesus die Volksmengen sah. Und als er sie sah, wurde er innerlich bewegt. Er wurde, es gibt unterschiedliche Übersetzungen, bei mir heißt es innerlich bewegt, oder auch es jammerte ihn, weil er sah die Menschen. Und die Menschen, die waren erschöpft und verschmachtet. Und dann heißt es da, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, die keinen Hirten haben, die also auf sich selbst gestellt sind und die nicht finden, wo gibt es denn was zu fressen, wo gibt es denn Nahrung. Und so verheißt uns sein Wort, dem, der diesem Hirten folgt, wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, heißt es im nächsten Vers. Und auf grünen Auen lagern, das heißt nicht, er führt uns hin, damit wir dort was zu fressen finden, sondern wenn man sich lagert, dann ist man schon satt. Also das heißt, er versorgt uns und wenn er uns versorgt hat, dann führt er uns auch an einen Ruheplatz, an dem wir sein dürfen und sein können, auf eine grüne Aue, um dort zu lagern. Und an stille Wasser, heißt es dann im nächsten Vers. Die stillen Wasser, die stehen auch für einen Ort, wo wir zur Ruhe kommen können. Und ich glaube, dass das etwas ist, was gerade in unserer heutigen Zeit ganz entscheidend ist. Ich habe kürzlich in einem Artikel gelesen, da wurde untersucht, wie gestresst Menschen sind. Und die haben das ganz interessant gemacht. Da wurden Menschen im Schlaf gefilmt. Jetzt könnte man denken, was hat denn der Schlaf mit dem Gestresstsein zu tun? Eigentlich ist es so, dass der Schlaf etwas Entspannendes sein soll, etwas Beruhigendes sein soll, wo man sich erholen kann, wo man neue Kraft schöpft. Und jetzt wurden da Untersuchungen gemacht in dieser Studie und die haben Menschen aus verschiedenen Nationen und Ländern und Kulturkreisen im Schlaf gefilmt. Und was dabei rauskam, war sehr interessant. Nämlich, dass bei naturnahen Völkern, die also nicht diesen Stress haben wie wir mit ständig erreichbar und hin und her und so weiter, dass die im Schlaf in der Regel einen sehr entspannten, eher glücklichen Gesichtsausdruck hatten. Und man hat festgestellt, bei Menschen, gerade auch aus unserem westlichen Kulturkreis, dass der Gesichtsausdruck im Schlaf eher angespannt, verbissen, auf die Zähne beißend, unentspannt war. Das fand ich total interessant. Ich kenne das von mir. Also ich war bei meinem Zahnarzt und dann sagte der mir irgendwann mal, sie knirschen mit den Zähnen. Ne? Und ich, nein, ich knirsche nicht mit den Zähnen, habe ich noch nie. Sagt er, ihre Zähne sagen da aber was anderes. Der hat es an den Zähnen sehen können, dass ich nachts dann da irgendwie doch auf meinen Zähnen rumbeiße. Der Herr, er führt uns auch zu stillen Wassern, zu den Orten, an denen wir zur Ruhe kommen können von all unserem Tun und von all dem Geschehen um uns herum. Das ist mein König. Er führt und leitet mich. Er bringt mich zu frischen und stillen Wassern. Er lagert mich auf einer grünen Aue. Er sorgt dafür, dass ich keinen Mangel habe. Gerade das Gegenteil ist das, was der Feind versucht, uns anzutun. Nämlich keine Ruhe und kein Frieden, keine Genüge. Ich habe da so ein schönes Beispiel gehört. Ein Mann bekommt eine Lohnerhöhung, 500 Euro. 500 Euro mehr im Monat, die er rausbekommt. Wow, was kann man mit 500 Euro mehr alles anfangen? Und er freut sich und er sagt, Mensch, da können wir mal essen gehen und da können wir, das legen wir 2-3 Monate zurück und dann kaufen wir uns ein E-Bike. Und das ist ja richtig toll, 500 Euro mehr. Und das bekomme ich, obwohl ich eigentlich ja weiterhin die gleiche Arbeit im Wesentlichen machen muss. Also, das ist ja einfach ein Geschenk und er ist richtig glücklich. Bis er hört, dass sein Arbeitskollege 800 Euro Erhöhung bekommt. 800 Euro. Ich habe 300 Euro zu wenig. Mir fehlen 300 Euro. Warum kriegt er 800 Euro und ich nur 300? In dem Moment, in dem er das hört, ist die ganze Freude über seine 500 Euro weg. Er fühlt sich benachteiligt auf einmal, wo er die Sekunde vorher noch glücklich war, dass er mehr bekommt, ohne mehr arbeiten zu müssen. Aber in dem Vergleich schneidet er auf einmal schlecht ab. Und genau das kriegen wir jeden Tag vor Augen geführt. Wenn wir die Werbung angucken, wenn wir Fernsehen gucken, wenn wir uns in der Welt umgucken, auf der Arbeit zum Teil, wenn man Kollegen spricht oder hört, dann geht es darum, was ich wieder gemacht habe oder was ich mir geleistet habe oder was auch immer. Das möchte unser König für uns nicht. Er möchte, dass wir volle Genüge haben, dass wir zufrieden sein können mit dem, was wir haben. Und ich bin der Überzeugung, als Kind Gottes, da wo ich Jesus nachfolge, da kann ich es auch verkraften, wenn ich höre, dass der andere mehr bekommt, als ich bekomme. Das ist das Gleiche wie in dem Gleichnis von den Weingärtnern, wo Jesus von erzählt, dass ein Weinbergsbesitzer die angestellt und angeheuert hat. Und den ersten morgens um 1 Denar und dann später und später. Und als er den letzten ausbezahlt, dann denken die anderen, wenn der einen kriegt, rückwärts gerechnet, ich war so viele Stunden mehr, muss ich jetzt so viel kriegen. Aber sie kriegen auch nur den 1 Denar. Und das war mit ihnen auch vereinbart. Und auf einmal fühlen sie sich ungerecht behandelt. Das sind ganz praktische Dinge, wo wir in unserem Leben für uns sehen und feststellen können, wie folge ich denn meinem König nach? Hat der Psalm 23 für mich volle Gültigkeit? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf die grüne Aue und er führt mich an die stillen Wasser, wo ich zur Ruhe kommen kann. Ich brauche es nicht selbst irgendwie erzwingen. Und ich kann ein großzügiges Herz haben, wenn ich sehe, dass andere reicher gesegnet sind, als ich es bin, ohne dass der Neid hervorkommt, die Missgunst. Wir wollen an dem Wochenende uns den Psalm 23 von verschiedenen Seiten anschauen, weil er ist tatsächlich ein Leitfaden für ein in Gott gegründetes Leben. Und ich möchte abschließend nochmal so den Blick auf die zwei Schiffe mit den Kapitänen zurückwerfen. Ein in Gott gegründetes Leben, das heißt, da, wo ich sehe, dass eine Not ist, dass etwas zu tun ist im Reich Gottes, da lasse ich mich rufen. Da lasse ich mich ins Spiel bringen, aufs Spielfeld. Vielleicht auch weg von der Reservebank oder von der Zuschauerbank, direkt rein ins Spielfeld. Und ich finde es immer wieder interessant, wie wir in der Bibel ganz viele Stellen finden, wo Gott sagt, dass er mit Menschen war bei all ihrem Tun. Habe ich mir da jetzt nicht aufgeschrieben, aus dem Joshua 1, vielleicht, Gerdi, kannst du das mal gerade raussuchen. Ich meine, es war Joshua 1, Vers 9, wo Gott dem Joshua Zuspruch gibt und er ihm sagt, und ich bin bei dir und ich bin mit dir bei all deinem Tun. Das hat er auch zum David gesagt. Ja, David, ich bin mit dir bei all deinem Tun. Und das finde ich so stark, dass ich tun darf aus meinem Herzen heraus, das den Wunsch hat, Gott nachzufolgen. Dass ich tun darf und Gott sagt mir, und ich werde mit dir sein bei deinem Tun, weil ich weiß, warum du es tust und für wen du es tust. So wie mit dem Kapitän Rostron, der nicht lang fackelte und überlegte und auch nicht erst ein Prayer-Meeting gemacht hat und gesagt hat, das Herr segne die da hinten, ja, dass nicht so viele ertrinken mögen, sondern der die Not gesehen hat und los ist. Und er wusste, aber ich brauche Gott dazu und im Gebet auf der Brücke stand. Und das wünsche ich jedem von euch, dass ihr auf eurem Lebensschiff betend auf der Kommandobrücke steht, bei allem, was ihr tut. 1, Vers 9, war es auch nicht? Okay, dann ist nicht so schlimm. Es ist eine gute Möglichkeit, selber mal in die Bibel zu gucken. Joshua, irgendwo am Anfang, da gibt Gott diese Verheißung an den Joshua. Ich werde mit dir sein, bei allem, was du tust. Sei mutig und sei stark. Vater, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns führt und leitet, dass du, Jesus, der König bist, der gleichzeitig auch unser Hirte ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns sowohl alle Genüge gibst, allen Mangel, der irgendwo auftreten kann, Herr, dem begegnest du. Du hast gesagt, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Gedanken, was ihr essen oder was ihr anziehen sollt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles wird euch hinzugefügt werden. Ich danke dir, Jesus, dass du uns da vorangehst. Ich danke dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führst und leitest. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns Mut machst, voranzugehen, aufzustehen, mutig zu sein. Jesus, lass uns dich immer wieder als König aller Könige vor Augen haben, dem alle Macht gegeben ist. Und wir folgen dir und du leitest uns als Schafe, Herr. Und ich möchte dir sagen, Herr, dass ich dir voll und ganz vertraue, deiner Führung und Leitung, mich ganz anvertraue, weil ich weiß, es gibt keine bessere Führung und Leitung als die, die du gibst, Herr. Amen. Zum Abschluss habe ich jetzt noch einen Videoclip, da ist der Psalm 23 nochmal in ganzer Länge drauf. Einfach so zum Nachklingen.